Guten Morgen miteinander. Soweit mal Einspielung vom Film. Wenn man eine Predigt macht über Daniel 3, über die Freunde im Feuerofen, dann geht es einem ähnlich, wie wenn man eine Weihnachtspredigt vorbereiten muss. Es ist eine Geschichte, wo man das Gefühl hat, die Leute irgendwie 2000 Mal gehört haben. Und was kann man jetzt da noch rausbringen, was ihr nicht schon wisst? Dass ihr euch nicht langweilt und euch wieder zurück nach dem Zeugnisgottesdienst sehnt. Ich bin froh, dass wir weiterfahren in der Serie von Daniel. Und der Stefan hat ja erwähnt, im zweiten Kapitel, da hat der Nebukadnezar einen Traum gehabt. Und dann hat der Daniel am Nebukadnezar gesagt, Nebukadnezar, du bist der goldige Kopf. Und ein Kapitel später baut der Nebukadnezar so eine goldige Statue. Woher er jetzt die Idee gehabt hat, so etwas Goldiges zu bauen, wo man anbeten kann, das wird nicht beschrieben. Vielleicht ist ihm das auch in den Kopf gestiegen, was ihm Daniel gesagt hat. Kann sein. Jetzt stellt euch vor, ihr werdet alle eingeladen an so ein Einweihungsfest, an eine Zeremonie. Ihr wisst nicht genau, was euch dort erwartet. Und kaum sind ihr dort, wird euch mit dem Feuer vertraut. Wie wird es euch echt gehen in diesem Moment hinein? Ein paar Sekunden haben die Zeit, um zu entscheiden, runterknündeln oder Feuer offen. Leben oder sterben. Wie hättet ihr euch entschieden? So ganz spontan. Nicht so einfach, hä? Die drei Freunde, die sind stehen geblieben. Und dann haben ein paar Männer, die gesehen haben, die bleiben stehen. Und sind dann zum König gegangen. Und so stieg ich im 8. Vers. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Sie sagten zu König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du, König, hast den Befehl ausgegeben, dass alle Menschen sich auf den Boden werfen sollen, sobald sie den Klang der Musikinstrumente hören und dass sie das goldene Standbild anbeten sollen. Wer aber diesem Befehl nicht nachkommt, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Es gibt hier einige hochgestellte jüdische Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, die du zu verwalten der Provinz Babel bestellt hast. Sie haben sich, o König, nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten auch die goldene Statue nicht an, die du hast aufstellen lassen. Ein kurzer Fokus auf die babylonischen Männer, die Juden verraten. Wenn ihr die Geschichte höre von diesen Männern, die sie anklagen, was kommt euch dann so ganz spontan in den Sinn über diese Männer? Nicht über die jüdischen, sondern über die babylonischen. Darf ich ein paar Punkte sammeln, wo ich gerade so ganz spontan, wo es euch in den Sinn kommt? Eifersucht. Jawohl. Ja. Es ist noch etwas? Eifersucht, Neid. Und so eins ist so die Heuchelei, oder? Du König, du bist der Größte. Du König, du hast gemacht. Vorne durch tragen sie eine Maske, sind freundlich. Und hinten durch sind sie Verräter. Kennen Sie vielleicht manchmal auch aus dem eigenen Leben, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Menschen sind dann freundlich, sie grüßen einem. Und hinten durch wissen sie, sind sie nicht ganz so freundlich, wie sie vorne durch geben. Oder der Neid. Das Gefühl haben, ich komme zu kurz. Das ist nicht gerecht verteilt. Also die höhere Stellungen, die sie da haben, wo du sie eingesetzt hast, also eigentlich sind die am falschen und eigentlich gehöre ich doch an diese Position. Und der dritte Punkt heisst, es sind jüdische Männer. Also eine gewisse Ausländerfindlichkeit. Was haben denn die jüdischen Männer da in Babylon, in der Provinz, verloren? Kennen Sie auch die Diskussionen? Was machen denn die Ausländer da? die verstopfen uns alle Autobahnen. Die haben es immer besser als wir Schweizer. In der Schule habe ich manchmal das Gefühl, dass die Schweizer die Ausländer sind. Ja, wenn du ein oder zwei hast. Ein Thema, das uns immer wieder auch begegnet. Kennen die vielleicht auch? Neid, Eifersucht, Vergleichen und manchmal auch so, was machen die Fremden da? Die haben Häuser und Jobs, die eigentlich doch uns Schweizer gehören sollten. Wenn wir weiter in den Text schauen, dann ist euch vielleicht aufgefallen, etwas fehlt. Also nicht etwas, sondern jemand fehlt. Wo ist der Daniel? Wo ist der Daniel? Da hockt der Daniel. Ja. Aber in der Geschichte überlegen sich, ja, ist er echt irgendwo an einem Zoom-Meeting? Ist er irgendwo unterwegs? Hockt er neben Nebukadnezar? Wo bleibt der Daniel? Wir wissen es effektiv nicht genau. Wir können es nur so interpretieren. Im ersten Kapitel von Daniel, da sind die drei Freunde, sind so die Mitgenossen gewesen. Die treuen Gefährten, und der Daniel war der starke Leiter gewesen. Der vorausgegangen ist. Und jetzt im dritten Kapitel ist der Daniel einfach nicht mehr da. Schadrach, Meshach und Abednego sind auf einmal auf sich allein gestellt. Sie müssen selber Entscheidungen treffen. Sie müssen selber beweisen, knien ich jetzt runter oder gehe ich in den Feuerofen. Ihr kennt vielleicht die Situation aus eurem eigenen Leben, wir tun uns manchmal gerne hinter starken Menschen verstecken. Oder wir sagen, also das mache ich nur, wenn der oder die auch mitmacht. Erst dann, weil wir gehen auch in den Schatten und sind froh, ist da noch jemand anders, ist eine starke Persönlichkeit da. Da will ich dir einfach Mut machen, dass du dich von Gott lässt brauchen. In dieser Situation, wo du drin bist. Egal, ob noch eine andere Person da ist, wo du findest, oh, ich bin so froh. Ist die da? Lass dich von Gott gebrauchen. Der Nebukadnezar, er holt die drei zu sich auf die Bühne und er will nochmal nachkontrollieren, ja, was da passiert ist, warum sie es nicht machen. Und dann sagt er in Vers 15, also, es ist ganz einfach, wirklich simpel. Wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfällt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Es ist so einfach. So einfach und es wird alles gut. Es wird wieder wie früher. Alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Sie stehen vor dem Nebukadnezar. Er tut ihnen das nochmal plausibel erklären, wie es abläuft. Da ist der Feuerofen, da ist das Abknündeln. Dann müsst ihr euch entscheiden, was mache ich jetzt? Vielleicht spürt ihr schon ein bisschen die Wärme vom Feuerofen, vielleicht knistert es schon ein bisschen. Ihr kennt vielleicht auch so Lebenssituationen, die nicht so einfach sind, die manchmal schwierig sind, wo es manchmal so richtig heiß wird. Die einen kennen das mehr, die anderen vielleicht weniger. Und ich möchte euch drei Varianten aufzeigen, was es könnte heissen, wenn man so vor dem Feuerofen steht. Variante 1 ist, wenn man befreit wird vom Feuer. Wer von euch würde sich freiwillig melden, für den Feuerofen zu gehen? Wer von euch hat schon mal gebetet, Jesus schenkt mir so eine richtig heisse Situation, ich warte darauf, dass es so richtig schwierig wird im Leben. Das haben wir jemand gemacht? Niemand. Feuerofen lieben wir nicht. Wenn ihr euch erinnert an die Situation, Jesus im Garten Gethsemane. Er betet, was das Zeug hält. Und sagt, Vater im Himmel, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Vater im Himmel, dann mach, dass ich nicht in die heisse, die schwierige Situation rein muss. Und warum beten wir? Weil wir wissen, unser Gott kann alles. Weil man betet, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Und was ist der Ertrag davon, wenn ihr das erlebt? Dann wird euer Glaube so richtig frisch gemacht. Modern würde man sagen, ich habe einen Glaubensbooster über. Euer Glaube kommt wieder auf ein neues Level rauf, weil ihr merkt, hey, wow, mein Gott, der erhört Gebet. Mein Gott kann alles. Und ihr seid wieder richtig motiviert, mit Jesus unterwegs zu sein. Situation 1, befreit vom Feuer, wünschen wir uns alle. Situation 2, erlöst durchs Feuer durch. Es gibt Situationen im Leben, da fühlen wir uns wie in einem Feuerofen drin. Das Leben ist so richtig heiß, so richtig unangenehm. Und wir beten nur noch, Vater im Himmel, bring mich irgendwie durch das Feuer durch auf die andere Seite. Ich schaff's nicht allein. Ich mag nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Es ist so, als müsste ich verbrennen. Und wenn wir in dieser Situation erleben, dass Gott einem durchgetragen hat, dass Gott einem nicht allein gelassen hat, was ist der Ertrag davon? Ich möchte da noch einen Verlink machen auf die letzte Serie, auf einen Vers im Petrusbrief, kannst du mir den mal einblenden. Da haben wir im Herbst eine Serie gehabt und im Petrus geht es so viel über das Leiden, Leid ertragen. Und da steht, freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Wenn wir die Situation überleben, wenn wir die Feuerprobe überstanden haben, wenn wir mit Gott durch die schwierige Zeit durchgegangen sind, ist der Ertrag davon, dass wir ein sehr gutes Lebensfundament haben. Wir wissen nicht, was noch weitere feurige Stürme werden kommen. Was das Leben noch mit sich bringt. Und wir können sagen, sie lebten glücklich und zufrieden bis an den Tod. Oder wird es noch schwieriger? Aber wenn wir erlebt haben, dass Gott uns durchdreht durch Schwieriges, dann ist das mega gut. Und die dritte Situation ist, wenn wir erlöst werden, durchs Feuer durch, direkt in die Arme von Jesus. Es gibt einen Film von einem Täufer-Ehepaar. Die Geschichte spielt sich ab um 1525 nach Christus. Das war die Zeit, in der viele Täufer für ihren Glauben, weil sie an Jesus geglaubt haben, sind sie gestorben. Und am Ende des Films wird der Mann wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist eine wahre Geschichte. Und dann heisst im Abspann, zwei Tage später wird die Frau im Wasser ist sie ertränkt worden. Für ihren Glauben. Sie sind bis ans Ende gegangen. Sind sie gestorben. Ihr habt am letzten Sonntag einen Zeugnisgottesdienst gehabt zum Thema vom Hebräer 12, wo es um die Glaubenshelden gegangen ist. Um Leute, wo man sagt, wow, die sind unser Vorbild, die haben uns etwas vorgelebt. Und in dem Römer 12 heißt es, unser Leben ist wie so ein Lauf. Und dem ist ein Glaubenslauf. Und da geht es darum, dass wir bis ans Ende durchheben. Und das funktioniert nur, weil wir unsere Augen immer wieder auf Jesus fixieren. Das Ehepaar, die vor 500 Jahren gelebt hat, die haben bis zum Ende durchgehebt. Sie sind für ihren Glauben gestorben. Das ist etwas, was hier in der Schweiz, wo wir weniger kennen, im Moment. Aber in vielen anderen Ländern, da wirst du für deinen Glauben verfolgt. Da wirst du für deinen Glauben wie deine Kirche abgefackelt. Da hast du nur Kirche im Untergrund. Das sind viele Probleme, die wir da haben. Das sind Luxusprobleme. Nochmal die drei Situationen. Befreit vom Feuer. Befreit vom Feuerofen. Das gibt uns einen Glaubensbooster. Wieder neue Motivation. Erlöst durchs Feuer durch. Wenn Gott uns durchgetragen hat durch die schwierige Lebenssituation, das gibt ein gutes Fundament für weitere Stürme. Und wenn es so weit muss kommen, dass jemand für seinen Glauben stirbt, dann geht er direkt in die Arme von Jesus. Bevor der Nebukadnezar die drei Freunde in den Feuerofen wirft, fängt er mitten nochmal ein Gespräch an. Und da heißt es ab dem Vers 15: Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego aber antworteten dem König: O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand. O König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Wow, was ist das für ein Dialog? Wir müssen uns überhaupt nicht rechtfertigen. Die Gelassenheit, die die da an den Tag legen, Gott kann eine Wolke schicken und das Feuer auslöschen, kann uns entrücken und in den Himmel aufnehmen, kann den Feuerofen explodieren lassen. Für Gott ist da ziemlich alles möglich. Für Gott ist es möglich, uns zu befreien vom Feuerofen. Aber nicht jeder wird befreit vom Feuerofen. Wenn Gott dich entscheidet, nein, heute ist euer letzter Tag, heute verbrennt ihr in dem Ofen, dann ist es auch okay. Der Nebukadnezar hat nicht mega Freude gehabt an dieser Antwort. Wer könnte euch von meiner Hand retten? He? Wir sind auf dem Heimweg. Wenn man weiterlebt, ist gut. Und wenn nicht, ist auch gut. Es ist in Gottes Hand. Er ist dann so richtig verrückt worden. Und hat sie fesseln lassen, samt den Kleider, hat den Feuerofen 7-mal heißer eingeheizt. Soldaten, die es dann reingerührt haben, sind gerade umgekommen, sind auch gestorben. Und dann heißt es im Vers 25: Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich 4 Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte, der sieht aus wie ein göttliches Wesen. Haben wir jetzt 3 reingerührt oder sind es 4 gewesen? Sie sind sich jetzt gerade nicht mehr sicher gewesen, was jetzt da abgeht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist die vierte Person? Der Nebukadnezar sagt später, es ist ein Engel. Andere Textausleger sagen, hey, das steht, das göttliche Wesen, die Gestalt, das sieht aus wie ein Sohn Gottes. Ist das Jesus direkt selber gewesen? Vielleicht hat Jesus entschieden, Schadrach, Meschach und Abednego, die lasse ich nicht allein. Ich gehe mit ihnen in den Feuerofen. Es gibt Zeiten, dass ich mir selber in so einem Feuerofen drin, in einer Lebenssituation, die so richtig schwierig wird, wo wir Schmerzen haben, wo wir Leider tragen, wo wir vielleicht nicht mehr ein noch auswissen. Und dann möchte ich dir eine Zusage geben. In diesen schwierigen Momenten sind immer 4 Personen sind dabei. Nämlich, wir haben es gesungen im letzten Lied, die 3 Einigkeit von Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist und du. Du bist dann die vierte Person. Zu wissen, die Gewissheit zu haben, auch wenn wir im Feuerofen sind, auch wenn wir in einer Lebensphase sind, die so heiß ist, die so schwierig ist, wo man darunter leidet, da werden wir nicht allein gelassen. Sie sind jetzt also in dem Feuerofen drin, fangen da umeinander laufen und sie haben erlebt, Gott hat kein Wunder da, indem er gesagt, ich entscheide mich, um den Feuerofen auszulöschen. Ich tue nicht ein Wunder und sage Nebukadnezar, ich verändere jetzt sein Herz und das Herz ist jetzt voller Liebe und können alle wieder heimgehen. Er hat sie nicht bewahrt vor dem Feuerofen. Gott hat es zugelassen, dass sie dort reinkommen. Und da möchte ich auf einen Verlink machen, auf einen Vers aus dem Jesaja, möchte ich euch vorlesen, habe ich am Freitag euch geschickt, in der Wocheninfos. Da heißt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der Vers steht manchmal auf so Trostkarten, wenn Menschen wollen Mut machen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Wenn ihr auf den Text schaut, dann seht ihr genau, es heißt da, wenn. Wenn du ins Feuer gehst. Es heißt nicht falls. Es wird feurige Zeiten geben in unserem Leben. Bei der einen mehr und bei der anderen weniger. Bei der einen ist es ein bisschen heißer und bei der anderen ist es noch heißer. Es wird Zeiten geben, wo es richtig schwer sind. Und da die Zuversicht haben von Gott, hey, ich lade dich nicht allein. Du gehörst mir. Du bist mein. Was gibt es für ein schönes Bild, das zu wissen, dass es Gott in dem innen nicht allein lässt. Auch in den schwierigen Zeiten. Und wenn wir zurückgehen zum Vers 25 und sie da in dem Feuerofen jetzt umeinander laufen und ihr genau anschauen, könnt ihr etwas beobachten. Das Einzige, was brennt, ist was gewesen? Strick, Seil, das ist das Einzige, was auf ihnen gebrannt hat. Sonst ist kein Kleid, kein Hut, keine Schuhe. Die Strickseil, sie sind hin und her gelaufen. Es gibt Momente im Leben, da lässt es Gott zu, dass wir in einen Feuerofen hineingehen. Dass wir in einer schwierigen Lebenssituation sind. Er hat die Macht, um uns zu befreien. Dass mir das gar nicht so weit kommt. Aber er hat es zugelassen, aus irgendeinem Grund. Und vielleicht ist der Grund, damit gewisse Strickgebundenheiten in unserem Leben, dass wir Befreiung erleben. Es gibt Menschen, die stehen nicht mehr vor einer Versuchung, sondern sie sind so mitten in einer Sünde, völlig verstrickt. Satan hat sie wie gefangen. Sie kommen nicht mehr aus dem raus. Und die Strick, die will Jesus, dass sie befreit werden, dass man Befreiung erlebt. Was können so Strick sein? Vermutlich hat jeder von uns einen anderen Strick. Eine andere Fessel, wo wir mal froh wären, dass die endlich einmal verbrannt wird und wir Befreiung erleben. Bei diesen babylonischen Männern war es vielleicht Neid. Eifersucht. Bei anderen Männern und Frauen ist es vielleicht Umgang mit Geld. Oder was auch immer. Und ich möchte auf ein Thema eingehen. Nämlich die Fesseln oder Gebundenheiten im Thema Sexualität. Sexualität ist etwas, meistens, etwas Schönes. Es gibt aber in diesem Thema ganz viel Leid. Ganz viel Bindungen, ganz viel Fesseln, ganz viel Verletzungen. Ich weiss nicht, wenn du dich an dich erinnerst, wo du vielleicht so zwischen 10 und 15 gewesen bist, wie du aufgeklärt worden bist. Vielleicht haben wir dir noch ein Bienchen gezeigt und ein Blümchen. Vielleicht glauben die einen noch an einen Storch. Vielleicht haben die anderen ein Bravo-Heftchen gehabt oder die Eltern haben sie aufgeklärt. Wir selber, wir können heute entscheiden, inwiefern wir über Sexualität reden wollen. Sexualität ist nicht ein Thema, wo wir sagen, oh ja, liebe Gemeinde, ich habe ein Gebetsanliegen, betet für mich in diesem Thema. Das höre ich also äußerst selten. Es ist ein Thema, wo man nicht einfach mit jedem und allen darüber redet. Wenn man merkt, da innen haben wir es irgendwie schwierig. Es gibt gewisse Fesseln drin. Wir können uns entscheiden, wollen wir über das Thema reden oder nicht. In der Schule können sie nicht entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Sie müssen sich dem selber aussetzen. Vor einer Woche hat Elin von der Schule gekommen, von der ersten Sek, und sie haben Sexualunterricht gehabt, Aufklärung. Und dann hat er so ein Büchlein mitgenommen und dann habe ich gefunden, ich schaue mal rein, wie werden unsere Kinder heutzutage aufgeklärt. Vielleicht kann ich ja noch etwas lernen. Und habe das Büchlein von A bis Z mal durchgelesen. Wenn ich vermutlich etwas im Magen gehabt hätte, ich hätte mich vermutlich übergeben müssen. Und das ist kein Witz. Jetzt stellt euch vor, da ist ein 13-jähriger Bub und Mädchen, die haben 13 Jahre gelebt und dann müssen sie sich zuerst mal überlegen, ja, bin ich denn effektiv? Das, was ich glaube, das bin ich. Also, bin ich jetzt Männlein oder bin ich Weiblein? Und wie lebe ich denn meine Sexualität? Bin ich denn eher bisexuell? Bin ich intersexuell? Bin ich pansexuell? Bin ich eher polyamorös? Weil die Monogamie ist ja monotonisch. Also muss ich irgendwie mit Gruppensex ausprobieren? Habe ich lieber Analverkehr oder Oralverkehr? Das müssen Sie alles wissen. Ich bin froh, es ist Ihnen wenigstens gesagt worden, dass es juristisch nicht erlaubt ist, Sex mit dir zu haben. Das haben Sie wenigstens gewusst. Und irgendwann am Ende kommt dann noch vor, hey, es kann im Fall auch der Schuss hinten rausgehen und du wirst schwanger werden. Gibt es im Fall auch. Kann passieren. Aber ist wohl kein Problem. Du kannst selber entscheiden, ob du abtreiben oder nicht. Ist kein Problem. Ist dein Körper, kannst du machen. Und wenn das Ganze mit der Sexualität nicht funktioniert und du nicht merkst, hast du lieber Mann oder Frau oder was auch immer, dann gibt es immer noch einen Plan P. Das ist nämlich die Internetpornografie. Schaust du mal rein und schaust, zeigt dir das etwas zu oder nicht. Schaust mal herum, was du findest. Und dann entscheidest du. Ich weiss nicht, wie du aufgeklärt worden bist. Wie du mit dem Thema umgehst. Aber so werden unsere Kinder prägt. Rausgegeben vom BAG, Bundesamt für Gesundheit, für gesunde Sexualität. Und ich werde jetzt da nicht sagen, was ist gesund und was ist ungesund. In der Kirchengeschichte wissen wir, dass die Kirche nicht immer das Maß aller Dinge war, was gesunde Sexualität ist. Aber wenn unsere Kinder schon mit dem so aufwachsen, mit dieser ganzen Palette, was es denn alles gibt und was man alles machen könnte, dann überrascht es mich nicht, dass in diesem Thema viel Fesseln, viel Bundenheiten gibt, viel Schwieriges auch erlebt wird. Ohne jetzt gerade müssen moralisieren und sagen, nur so ist es richtig oder das ist die richtige Art. Wie erlebst du für dich gesunde Sexualität? Egal, ob du geheiratet bist oder nicht. Als ich anfing zu predigen, waren wir mal im Predigerkreis Und dann haben wir diskutiert, was können wir für Themen bringen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir können ja mal über das Thema Sexualität predigen. Dann haben wir gesagt, du Philipp, weißt, die einen von uns, die sind noch nicht geheiratet. Die dürfen also nicht. Also die geht es also nichts an. Und die anderen, die sind geheiratet, die dürfen ja, also für die ist auch nicht spannend. Also das ist nicht das Thema, das Menschen interessiert. Ich sage, spätestens, wenn ihr nach dem Gottesdienst aufs WC geht, müsst ihr euch entscheiden, euch in die linke Tür, in die rechte Tür oder aufs Behinderten-WC. Also Sexualität ist nicht etwas, wo man sagen kann, das ist nur für die Sparte. Nur für die Verheirateten oder für die meistens gut was. Es geht uns alle an. Aber eben, es ist nur ein Thema, es ist vielleicht nur ein Fessel. Wenn ihr in diesem Thema ganz locker unterwegs seid und Sexualität sehr gut erlebt, Halleluja, sage ich euch danke. Aber vielleicht sind es andere Themen, wo ihr merkt, hey, da sind ihr wie gefesselt. Oder ihr kennt Menschen, die merkt, hey, die sind gebunden. Und wenn du so etwas heute Morgen erkennst, an so einem Fessel, dann möchte ich fragen, möchtest du die Fessel Jesus bringen? Und nur schon mal ihm im Gebet sagen, Jesus, verbrenn dich heute Morgen. Das Thema Sexualität werde ich jetzt wieder Klammer zumachen und werde euch eine Frage stellen, wenn ich weitergehe im Text. Der Nebukadnezar, der ruft Schadrach, Meshach und Abednego ja aus dem Feuer raus. Warum ruft er nicht alle vier raus? Habt ihr eine Idee? Er hat Angst. Ihr drei könnt rauskommen, aber du bleibst da drin. Respekt, Ehrfurcht, Angst. Der Text sagt es nicht. Dann heißt im Vers 26, darauf trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Da kamen Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus. Er zitiert sie aus dem Feuer raus und nachher wird es so richtig spannend. In Vers 27 heißt, die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versengt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Völlige Befreiung heisst, wir schmecken nicht mehr nach Rauch. Nach Feuer. Am Samstagabend, wenn wir mit den Jungs im Wald sind, wir schmecken meistens, eure Kinder vermutlich auch, sehr nach, das schmeckt man schon von Weitem. Aber wenn wir völlig Befreiung erleben, das heisst, wir können im Feuer rein sein und nicht einmal nach Rauch schmecken. Wie ich es am Anfang angedeutet habe, wenn wir in der Schweiz leben, im Moment, müssen wir vermutlich keine Angst haben, dass uns irgendein Bundesrat mit dem Feuerofen droht, wenn wir nicht machen, was er sagt. Wir erleben das da nicht. Ich glaube, in anderen Ländern ist das so, aber wir nicht. Und trotzdem, wenn wir keine Angst mehr haben vor dem Feuerofen, wie oft schmecken wir trotzdem nach Rauch? Das ist das Rauch von der Wut, Rauch von der Bitterkeit, Rauch von der Unversöhntheit, Rauch von der Enttäuschung. Wir schmecken nach Rauch, weil wir vielleicht im Geschäft in einer Lohnrunde übersehen worden sind. Wir schmecken nach Rauch, weil es Menschen um uns herum gibt, die sind beliebter als wir. Wir schmecken nach Rauch, weil es in irgendetwas nicht ganz nach unseren Vorstellungen gegangen ist. Wir schmecken nach Rauch, weil wir das Gefühl haben, wir sind irgendwo zu kurz gekommen. Ich habe zu wenig, ein anderer hat mehr. die einzige Möglichkeit, dass wir nicht mehr nach Rauch und nach Feuer schmecken, gibt es nur eine Variante. Das ist, wenn wir in der Gegenwart von Gott baden. Und was das heisst, in der Gegenwart von Gott baden, gereinigt werden, das sagt euch jetzt, treu etwas und führt dann weiter. Und habt ihr auch schon gemerkt? Die einen haben mich schon auf die Masken angesprochen. Ich habe das Gefühl, uns Christen ist der Regenbogen geklaut worden. Hey, das ist so ein schönes Zeichen. Zeichen vom Frieden von Gott. Ich lasse mir den nicht nehmen.
Genau, in der Gegenwart von Gott baden. Was heisst das? Wir müssen das jetzt einfach miteinander auch tun, in die Gegenwart von Gott kommen, in seiner Gegenwart baden, und zwar mit dem Obigmahl. Wir wollen miteinander Obigmahl feiern. Wir wollen miteinander wirklich Gottes Gegenwart bewusst werden und wissen und einfach erfahren, was es heisst, wenn wir die Vergebung dürfen annehmen. Und bevor wir das Obigmahl nehmen, wollen wir jetzt auch die Zeit nehmen, über dem nachzudenken, was der Philipp gesagt hat. Zu überlegen, was klebt noch an mir? Wo schmecke ich noch nach Rauch? Was habe ich in meinem Leben, wo einfach noch an mir stickt? Oder Fesseln, wo mich gefangen nehmen? Wie der Philipp gesagt hat, gibt es da etwas noch Unversöhntes? Enttäuschungen, die in mich hineinfressen? Gefühl von, ich komme zu kurz. Ich fühle mich benachteiligt. Neid haben wir heute Morgen gehört. Oder ich fühle mich nicht geliebt. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was Gott möchte in unserem Leben. Vielleicht gibt es eben Schuld, wo wir verstrickt sind. Die ganze Sexualität ist eine Herausforderung. Aber Gott möchte, dass wir frei werden können, dass wir wieder rein werden dürfen durch das Bad, das er uns schenken möchte. Durch sein Blut dürfen wir wieder rein werden. Und so wollen wir jetzt miteinander eine Zeit nehmen, wo wir einfach in die Stille gehen. Jeder für sich darf einfach Zeit haben mit Gott. Moment von der Gegenwart von Gott, wo du darfst fragen. Vielleicht weisst du es ja gerade, oft weiss man ja, wo wir unsere Schwierigkeiten haben. Oder wo es uns gerade schwer fällt. Wir müssen jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo uns Debbie darin begleitet. Und nachher wollen wir aber nicht da drin bleiben, sondern miteinander das Obigmahl feiern. Als Zeichen, dass Gott alles gemacht hat. Jesus ist ans Kreuz gegangen für uns. Genau für all das, was an uns stickt, was uns gefangen nimmt. Dürfen wir durch das Obigmahl frei werden, dürfen wir gereinigt werden. Und das wollen wir miteinander tun. Ich bete noch für die Zeit. Danke, Jesus. Kennst du uns durch und durch. Danke, möchtest du uns frei machen von jeder Eifersucht, von jeder Wut, von jeder Unversöhntheit. Und auch dort, wo wir manchmal wieder schauen, was der andere gemacht hat, wo wir uns benachteiligt fühlen, wo Neid reinkommt. Jesus, ich kenne mein Leben, du kennst unser Leben. Du weißt, was wir brauchen. Und ich weiss es, dass wir dürfen bei dir einfach andocken und dass du uns frei machen möchtest. Dürfen wissen, du hast uns angenommen. Und dürfen wirklich deiner Gegenwart baden. Dass du alles wegwäschst, dass wir frei werden dürfen. Und dafür danke ich dir. Amen.